Vielen Dank für die Musikbeiträge. Man sollte lieber sagen Amen und nach Hause fahren, sonst kann man nur schlimmer machen, oder? Natürlich nicht. Ich habe ein Wort vorbereitet. Es ist nicht unbedingt etwas Tolles, aber ich möchte das ansprechen. Und das hat mich, muss ich sagen, ein bisschen so eine gewisse Zeit beschäftigt. Und zwar, es geht um den Unglauben. Also über den Glaube spricht man immer wieder und Glaube ist wichtig und so weiter, das kennen wir alles. Was ist mit dem Unglauben? Und ich möchte mit einem Vers beginnen, Offenbarung 21, ab Vers 7. Da steht ein ganz großes Versprechen, steht da, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und das ist ein ganz tolles Versprechen, muss ich sagen. Wenn hier, sag mal so, Schluss gewesen wäre mit der Aussage, hätte ich gesagt, ist alles gut. Ich wiederhole, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich muss aber auch den nächsten Vers noch dazu lesen. Vers 8, die Feiglinge, und das wird einfach so eine Aufzählung von Ungläubigen, also und die Ungläubigen mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Das heißt in einem Wort, die nicht geglaubt haben, die Ungläubigen. Ihr Teil wird in dem See sein. Und wir wissen schon, es geht darum, also nicht um den Starnberger See oder irgendein See, sondern es ist ein See, was in der Offenbarung kommt und das, wir wissen, worum es geht. Der vom Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also es ist, was die Texte sagen wollen. Die Gläubigen, die werden das Reich erben, ja, und die Ungläubigen, die werden den zweiten Tod sehen, sozusagen. Was ist mit dem Glauben und Unglauben? Und ich möchte weiterführen, indem wir eine kurze Stelle in der Schrift lesen, und zwar Matthäus 13, ab Vers 53. Ich glaube, ihr seht die Texte da auf dem Beamer. Matthäus 13, ab Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwester alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm, sagt die Schrift. Aber Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich ein bisschen den Schwerpunkt legen möchte heute. Und er tat dort, steht weiter, Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Mit anderen Worten, er tat nicht viele Wunder, weil sie ungläubig waren. Sie haben gar nicht geglaubt, dass diese Kraft von Gott kommt. Und deshalb war Jesus nicht möglich, diese Wunder zu vollbringen, weil die Menschen ungläubig waren. In Markus 6, Vers 5 steht, genau als diese gleiche Stelle referenziert wird, als Jesus in seiner Heimatstadt gepredigt hatte, steht Markus 6, Vers 5, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Das heißt, das liegt nicht daran, dass Jesus nicht konnte, sie zu heilen, das konnte er wohl, aber die Menschen haben das nicht gestattet, nicht erlaubt, indem sie einfach daran nicht geglaubt haben. Wie ist es mit dem Glauben und Vertrauen? Also in Deutschland gibt es noch einen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, ich glaube, dass alles, was du sagst, passt. Also, ja, aber ich fühle mich einfach bequemer, wenn ich einfach nochmal schaue. Ja, vielleicht hast du doch einen Fehler gemacht. Und ich habe diese Kindergeschichte erzählt mit dem Onkel. Und ich erinnere mich immer noch daran, weil dieses Geschehen ist ein ganz großer, sag mal so, emotionale Wirkung auf mich hatte und deshalb speichert man im Gedächtnis solche Sachen. Also ich war einfach wie im Fliegen, weil ich denke, wenn man über Wasser zu schwimmen, in einem Tiefwasser, wenn man nicht schwimmen kann, ist so ein Erlebnis, ja, und das bleibt einfach gespeichert. Aber man braucht ja richtig Vertrauen haben, ja. Und also ganz theoretisch hätte ich in Stich gelassen werden können von dem Onkel, aber das ist nicht passiert, ja. Und ich erinnerte mich daran, ich weiß nicht, 30 Jahre später, als ich meinen Töchtern irgendwas beibringen wollte. Es gibt so ein Kinderspiel, wo ums Vertrauen geht. Weiß jemand, wie das funktioniert? Also jemand steht einfach hinter einem, so ungefähr 2 Meter, und das Kind oder so, der lässt sich einfach fallen nach hinten. Ja, also ich bin das Kind und das ist das Eltern. Das Kind lässt sich einfach fallen und wenn richtig beide Füße festbleiben und nicht nach hinten treten, hat man gesagt, okay, gut, ich habe einfach Vertrauen gezeigt, dass du mich fängst. Ja, und ich habe als Kind sowas gespielt und ich habe gesagt den Kindern, ja, schau mal einfach, wie viel Vertrauen haben sie in deren Vater. Und also mit der größten Tochter hat es relativ gut geklappt, ist auch stehen geblieben, also richtig dann nicht nach hinten getreten. Und als die kleine Tochter kam, hat mich so ein bisschen so lange angeschaut und dann, ich bin gleich wieder da, dann ist irgendwie so gegangen und ist gekommen, hatte so ein Kissen mit einem Schal gebunden um den Kopf. Ja, und man denkt, okay, also wenn doch der Vater so ein bisschen so einen Witz macht, ein dummer Witz, dann habe ich ein bisschen Polster da. Ja, und ich konnte vor Lachen nicht mehr so die Übung durchführen. Aber das gibt einfach so ein Beispiel, wie viel Vertrauen hat man. Und also, wenn wir die, sag mal so, die geistliche Übertragung davon sehen, es geht einfach, haben wir Vertrauen in unserem himmlischen Vater, in Jesus Christus, wenn ich sage, es wird so und so sein und ich mache das und ich lasse dich nicht. Wie oft binden wir so ein Kissen und dann tun wir fest und probieren wir, dass der Untergrund noch sanft ist. Vielleicht machen wir diese Übung auf Gras, auf Rasen, nicht auf Beton. Ja, wenn doch, kann das schief laufen. Sind wir im Geiste so manchmal? Und ich möchte eine andere Passage, eine andere Stelle in der Schrift. Eigentlich, ich möchte 2 lesen. Jetzt wird einfach für die Technik ziemlich schwer. Ich möchte parallel lesen, Matthäus 17 und Markus 9, wenn es geht gleichzeitig. Ja? Schauen wir mal, ob es klappt. Also Matthäus 17 ab Vers 14 und Markus 9 ab Vers 17. Vielleicht, wer die papierförmige Schrift an die Hand haben, kann man so im Finger halten und dann immer wieder umschalten, umblättern. Matthäus 17, Vers 14. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ungefähr so berichtet auch Markus, da steht, und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht und mit seinen Zähnen und wird starr. Vers 16 steht in Matthäus 17, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Und Markus sagt weiter, letzter Teil vom Vers 17, und ich habe deinen Jünger gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Weiter geht in Matthäus 17. Da antwortete Jesus und sprach, und jetzt kommt etwas Interessantes. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Jetzt machen wir eine kurze Pause. Stellt euch vor, ihr seid die Jünger Jesu. Ja, in Galiläa, Anno Domini 28 oder 27. Und ihr seid mit Jesus, ihr wandert mit ihm, sieht die Wunder und so. Versucht irgendwie dieses Gelernte umzusetzen, indem einfach versucht, Menschen zu heilen. Es funktioniert nicht. Da kommt Jesus und sagt, irgendwas nicht unbedingt Schmeichelhaftes. Ja? O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Das sind nicht die besten Worte, kann man sagen, ja? Und warum sagt Jesus das? Er hat ja schon damit gerechnet, dass die Menschen, wenn sie so lange mit ihm gewandert hatten und mit ihm zusammen waren, dass sie einiges ein bisschen mitbekommen, wie das funktioniert. Mit dem Glauben, mit dem Vertrauen. Haben sich, jetzt weiß man gar nicht mehr, hat sich der Kranke oder der Vater, war ungläubig oder hat nicht geglaubt, dass die Heilung durchgeführt werden kann, oder waren die Jünger? Aber offenbar kritisiert Jesus einfach die Jünger, nicht den Vater. Markus 9, Vers 19 sagt genau zu dieser Stelle, er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und es geht weiter in Vers 20, aber in Markus Evangelium Kapitel 9, also Vers 20, das ist eine Stelle, wo in Matthäus nicht so in dieser Detaillierungsgrad berichtet wird. Steht in Vers 20. Und sie brachten zu ihm, und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm so? Ja, also Jesus spricht einfach mit dem Vater des Jungen und fragt, okay, was ist eigentlich los? Möchte ein bisschen eine Art, medizinisch gesagt, Anamnese machen. Was ist eigentlich los? Warum passiert das und seit wann? Er sprach von Kindheit an. Und er tat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, steht im Vers 23, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und ich glaube, das ist eigentlich die Quintessenz der heutigen Betrachtung. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, und steht im Klammer in der Schrift, loszukommen von meinem Unglauben. Oder hilf mir von meinem Unglauben. Jetzt ist diese Szene, wir können uns einfach so ein bisschen vorstellen, wie es war. Die Jünger haben nicht geschafft, den Sohn dieses Vaters zu heilen. Jesus sagt, alles könnt ihr, wenn ihr glaubt. Und der Mann macht so eine interessante Aussage. Ich glaube, Herr. Also ich würde sagen, das war richtig entschlossen. Aber kommt Folgendes. Hilf mir von meinem Unglauben. Wie verstehen wir das? War der Vater gläubig oder ungläubig? Und ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, die nicht so binär geantwortet werden kann. Was aber passiert, Jesus schafft einfach diesen Jungen zu heilen. Und da steht weiter, ich lese weiter aus Markus 9, Vers 25. Da nun Jesus die Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Wenn man das Ergebnis sieht, was da passiert ist mit dem Jüngern, war der Vater gläubig oder ungläubig? Er war gläubig, weil die Heilung durchgeführt werden konnte, wurde vollbracht. Aber der Vater sagt, ich glaube, Herr, hilf mir von meinem Unglauben. Also von diesen kollidierenden Aussage können wir nicht mehr so ganz klar herausfinden, war er gläubig oder nicht. Aber er war gläubig, aber seine eigene Meinung über sich war, dass er ungläubig ist. Ja, also er hat einfach gedacht, ich bin ungläubig, aber eigentlich hat er geglaubt. Bei dem Jüngern ist genau das Gegenteil passiert. Sie dachten, sie sind gläubig. Ja, wir sind mit Jesus seit einiger Zeit, aber sie waren eigentlich nicht gläubig. Und Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, oh, ungläubiges Geschlecht. Das heißt, dieser Glaube, protzt nicht und sagt, ich bin gläubig. Ja, das hat eher über die Meinung über sich selbst, dass man nicht gläubig ist. Und das ist eine sehr interessante Seite der Bibel. Steht, ich gehe zurück zu Matthäus 17, ab Vers 19. Und da steht, zum gleichen Geschehnis, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Vers 20, Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Ja, ist absolut klar. Um eures Unglaubens willen, weil ihr nicht geglaubt habt. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stelle in der Schrift. Der Unglaube ist eigentlich die Hauptbremse bei der Durchführung von Wunder. Und wenn Jesus sagt, wie groß ist euer Glaube? Und sie sagen, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn. Also wir wissen, wie groß ein Senfkorn ist. Ja, ich glaube, das ist. Kann jemand sagen, wie viele Millimeter oder Kilometer? Wie groß ist ein Senfkorn in Durchmesser? Was hat mit Durchmesser? Bitte? Also ich würde sagen, ungefähr ein Millimeter, vielleicht 1,2, wenn man ganz mit dem so Messschieber misst. Also richtig kann man so in zwei Finger halten und kann man kaum sehen, so ein Millimeter. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube so groß wäre, dann würdet ihr einfach die Berge versetzen können. Das heißt, wie groß war der Glaube von den Jüngern? Also war in Nanometer oder ich weiß nicht in was könnte man dann messen, aber das war recht klein. Und auf der anderen Seite Menschen, wo man der Glaube nicht erwartet hätte oder nicht unbedingt erwartet hätte, wie der Vater dieses Kindes, da war der Glaube da und dadurch konnte man dieser Wunder vollbringen. Ich möchte nur ein einziger Vers lesen aus der Schrift, und zwar Lukas 17, Vers 5. Da gab es einfach eine Diskussion über Glaube und Unglaube und so. Und die Jünger haben gedacht, okay, gut, passt, wir geben schon zu, wir sind nicht unbedingt gläubig. Deshalb hilf uns. Und wie lautet dieser Hilferuf von den Jüngern? Lukas 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Und ich denke, das ist eine prinzipiell ganz vernünftige Frage oder eine Aufforderung. Mehr, also wenn ich weiß, dass Jesus Wunder vollbringen kann, dann warum kann er mir nicht einfach doppelt so viel Glaube schenken? Ist das nicht easy, also richtig leicht und an die Hand? Ja? Und ohne das direkt zu kommentieren, ich glaube, es gibt in der Medizin, also in der ästhetischen Medizin, es gibt so eine Prozedere, die heißt Liposuktion. Weiß jemand, was das ist? Richtig. Also ich bin ziemlich so nicht schlank. Ja, also ich wiege 200 Kilo, sagen wir so als Beispiel. Ich gehe zu dieser Klinik und sie nehmen einfach diese Fettreserven, saugen sie ab und ich werde dann ein schlanker Mensch. Ja? Und manche sagen, okay, gut, dann kann ich vielleicht weiter sehr viel essen, wie nach wie vor. Und wenn ich wieder 200 Kilo wiege, dann gehe ich wieder. Natürlich, es hat seine Grenzen und ist nicht die Art und Weise, die ich empfehle, ja, um schlanker zu werden. Aber wie ist jetzt, wenn zum Beispiel jemand ganz so dünn ist, so wie ich, und möchte so wie der Kollege Arnold Schwarzenegger ausschauen, so richtig muskulös. Gibt es Kliniken, die Muskel vergrößern? Ich habe noch nie gehört, vielleicht gibt es. Muskelimplantate. Aber sind die auch wirksam? Kann man schon Gewichte heben? Kann man nicht. Weil die sind schon Fake-Produkte. Ja, sind nicht die Muskel. Wenn jemand richtig muskulös werden möchte, dann muss richtig jeden Tag jahrelang trainieren. Ja, und irgendwann mal tut weh und hat mal Muskelkater oder irgendwie hat mal Bauchschmerzen und an dem Tag habe ich effektiv keinen Bock zu trainieren. Aber ich muss das machen, um richtig kräftiger zu werden. Und ich sage nicht, dass wir jetzt alle muskulös werden müssen, aber im Glaubensleben ist genau das Gleiche. Ich kann nicht gläubiger werden, wenn ich einfach ein Implantat von Glaube bekomme. So eine Spritze, ich bin gläubig, es funktioniert nicht. Deshalb, ich brauche die Erfahrungen, die jeden Tag gemacht werden müssen. Und was die Jünger da haben wollten, war so eine geistliche OP. Ja? Herr, mehre uns unser Glaube. Und dann, natürlich funktioniert das nicht. Auch wenn es Jesu sowas hätte machen können, es funktioniert nicht. Also in dem Glauben muss jeder dieses geistliche Training selber durchführen. Ich möchte weitergehen mit dem Johannes 20. Und da ist eine Szene, die mir sehr gefällt, muss ich sagen, und wo ich immer so ein bisschen Gänsehaut habe, vielleicht viele von uns. Und da ist einer der Jünger, der heißt Thomas. Ja, oder Thomas, wenn wir in der Bibel den Namen Thomas hören, was sagt uns das, unser Hirn automatisch? Was kommen die Worte? Der Ungläubige. Also ist es gut, wenn jemand seinen Namen in der Geschichte so verewigt, Thomas der Ungläubige? Also ich würde, also wenn ich Thomas wäre, hätte ich gesagt, vielleicht war nicht so ganz gut. Ne? Aber das ist nicht für den Thomas. Also ich glaube, im Himmel, wenn Gott will, werden wir einfach mit ihm sprechen können und sagen, Thomas, wie war es eigentlich so? Aber es geht einfach um diese Szene, wo man erkennt, dass Gott Gott ist oder dass Jesus Gott ist. Und ich möchte einfach alle Verse lesen von 26 bis 29, ist nicht viel, aber einfach um die Szene uns vorzustellen. Also Thomas hat gesagt vorher, nee, das geht gar nicht. Also es sei denn, ich sehe, dass er da ist und ich tue einfach meinen Finger in seine Wunde und so, sonst glaube ich nicht, ganz ehrlich. So. Und jetzt kommt die Szene, Johannes 20, Abvers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihrer Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, was hast du gesagt? Willst du deinen Finger? Komm hier. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und jetzt kommt's. Und seid nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Und ich kann mir nicht vorstellen, welche Emotionen er gespürt hat, als er das gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich möchte noch eine andere Stelle ansprechen in der Schrift. Da geht es um zwei Heilungen, die richtig unterschiedlich verlaufen. Und die erste ist im Johannes 5, Vers 5. Und diese ganze Szene passiert bei dem Teich von Bethesda. Also Johannes 5, Vers 5. Und da steht ab Vers 5, es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Also was uns ein bisschen überrascht hier, sagt nicht mehr der Mensch, ich möchte gesund werden, sondern Jesus sagt, sieht ihn und sagt, willst du gesund werden? Vers 7 geht es weiter. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, denn das Wasser bewegt sich, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm. Und bevor wir lesen, was der Jesus gesagt hat, was hätte so jemand, der nicht Jesus gewesen wäre, getan? Er würde einfach den Menschen helfen. Pass auf, ich schaue, also wenn ich irgendwie so diese kleine Bewegung im Wasser sehe, dann schnappe ich dich unter meinen Arm oder so, dann springe ich mit dir ins Wasser. Das wäre eine Hilfe, was eigentlich sehr gut so willkommen wäre. Natürlich musste man so relativ kräftig sein, um den Menschen so richtig schnell zu tragen, dass ein Mensch allein, längere Zeit braucht. Das heißt, er musste richtig schnell sein mit dem Kranken unter die Hand oder so, oder in den Armen. Und Jesus sagt, ich sage nicht, ich trage dich, pass auf, das kriegen wir hin, so. Er sagt Folgendes, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und was passiert? Und Vers 9, und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es steht gar nicht, dass der Mensch gedacht hätte, das ist der Sohn Gottes, der kann mich heilen. Er hat nicht mal angesprochen. Der Mensch hatte aber in sich dieser Glaube gehabt und er musste nicht mal so getragen werden ins Teich, sondern Gott, also Jesus hat einfach nur ihm befohlen, steh auf und geh. Und er wurde in diesem Augenblick gesund. Speichern wir, also machen wir so einen Freeze, wie man sagt, machen wir eine Pause hier bei dieser Geschichte und wir gehen einfach in Markus 8, Vers, ab Vers 22. Da ist eine andere Heilung, die ein wenig anders verläuft. Markus 8, ab Vers 22. Und er kommt nach Bethsaida, Jesus, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden, Jesus, an die Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er was sehe. Das heißt, der Mensch war blind, Jesus durchführt die Heilung nicht sofort, er bringt den Menschen außerhalb der Stadt, macht so ein bisschen so eine Behandlung der Augen und fragt ihn, ob er etwas sehe. Er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Es ist ganz interessant, sich vorzustellen, was dieser Mensch gesehen hat, so wandelnde Bäume. Das heißt, er hat wahrscheinlich nur, also in der Bildverarbeitung gibt es einfach, man hat nur eine Zeile von einem Bild und das wird erweitert über das ganze Bild. Das heißt, wenn irgendwo ein Mensch hier ist, dann sehe ich von oben bis unten in meinem so Sichtsystem, ist nur eine Säule halt. Vers 25. Hierauf legte er, Jesus, noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Jetzt ist die Frage, warum war die Heilung so kompliziert bei diesen Menschen und so mit einer Zwischenstation? Siehst du was? Ja, ich sehe so Menschen, aber das sind so wie Bäume, das heißt ganz lang, von oben nach unten. Und erst bei dem zweiten Versuch hat es geklappt. Und natürlich ist es nicht, dass Jesus das nicht machen konnte, sondern das war einfach der Glaube des Menschen, dieser Menschen. Er hatte einfach so eine Art Glaubenshilfe oder eine Glaubensstütze benötigt, um richtig zu glauben, dass er geheilt wird. Und das ist etwas, also bei einigen, wir haben die als Beispiele die Heilungen, wo Jesus nur gesagt hat, dein Knecht wird gesund. Und er wurde an dieser Stunde gesund, obwohl Jesus mehrere Dutzend Kilometer entfernt war. Ja, also wir sehen einfach diese Relation, was der Glaube machen kann. Und der Mensch, der sich ein bisschen gestottert hat im Glauben, da hat er diese Glaubensstütze benötigt. Und Jesus hat ihm gegeben. Hat gesagt, okay, gut, ich mache so eine Art Arznei und das hilft dir zu glauben, dass irgendwie diese Heilung funktioniert. Er hat für nichts anderes das getan, um einfach dieses Menschen dann zu stützen. Ich habe noch ein Beispiel und ich möchte nicht mehr lesen aus der Schrift, da steht in Matthäus 14, ist diese Erfahrung, wo die Jünger auf dem See sind, auf dem Schiff, und Jesus kommt zu ihnen und er läuft auf dem Wasser. Und wir wissen da, was da passiert. Petrus sagt, ja, genau wie ich mit meinem Onkel, ich konnte nicht schwimmen. Petrus sagt, ja, ich möchte auch so genauso machen. Das ist gut, weil Jesus hat gesagt, ja, die Taten, die ich mache, ihr werdet auch noch größere machen. Und Petrus sagt, ja, okay, das will ich auch. Und ganz ehrlich, also wenn jemand auf dem Wasser läuft, ist was Außergewöhnliches. Also man sieht ihn nicht jeden Tag. Und wir wissen, was da passiert. Petrus steigt. Dann sagt Petrus, dann komm her zu mir. Da steht er, steigt aus dem Schiff, der läuft auf dem Wasser, kommt einfach der Wind, der kriegt Angst, Unglaube und dann beginnt zu sinken. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, also es ist ganz interessant und überraschend, kann man sagen. Ja, also die waren die Jünger Jesu und sie hatten trotzdem Probleme zu glauben. Also ich möchte auf keinen Fall sagen, dass wir von diesen Problemen verschont werden. Ja? Aber wir sollen einfach überlegen, wenn wir glauben, dass wir gläubig sind, sind wir tatsächlich gläubig, wie Jesus sich wünscht. Ich habe ein paar Fragen und ich komme langsam zum Ende. Wenn ich krank bin und die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, glaube ich, dass Gott mich heilen kann? Wenn ich in meinem Leben ein Wunder benötige, sonst ist das Ganze, kann nicht mehr weiter funktionieren. Kann Gott ein Wunder in mein Leben vollbringen? Und jetzt kommt der interessanteste Punkt. Wenn Menschen, die ich für das Reich Gottes gewinnen will, wenn ich dafür bete, dass Gott da einlenkt, kann Gott das tun? Glaube ich, dass ich selber gerettet werde? Das sind einfach Fragen des Glaubens. Und ich möchte einfach als Hausaufgabe, dass jeder einfach das mitnimmt und denkt zu Hause, was ist der Zustand meines Glaubens? Wenn ich sage, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, wie der Vater des Sohnes, dieses Kindes, gesagt hat. Ich komme langsam zum Schluss, aber mit einer Lesung aus Markus 11, ab Vers 22. Markus 11, 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist, glaube ich, einer der tollsten und größten Versprechen in der Schrift. Ich möchte daher nochmal lesen. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hat jeder von uns so eine Gebetsliste zu Hause? Was ihr auch immer im Gebet erbittet. Vers 25, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Und jetzt kommt der Vers 25, sollte man auf jeden Fall nicht im Hintergrund rutschen lassen. Das ist das Wichtigste bei dem Gebet. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Man kann nicht einfach seinen Bruder, seine Schwester hassen und man möchte einfach für irgendwelche geistlichen Ziele beten. Das wird nicht funktionieren. Und Gott sagt, euer Unglaube und eure Vergebungswille. Matthäus 28, da steht, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, Matthäus 28, ab Vers 16, nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, Vers 18 weiter, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das ist eine Aussage, stellt sich die Frage, glauben wir richtig fest daran, Jesus ist bei uns bis an das Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.